Weißt du, wenn in den Ingenieurwissenschaften so ein Belastungstest für die Tragfläche von einem neuen Flugzeug gemacht wird, dann herrscht da im Labor so eine geradezu klinische Präzision.
Mhm, absolut. Da ist alles genau getaktet.
Genau. Man spannt das Material in ein riesiges Stahlgerüst, hydraulische Pressen biegen das Metall wirklich Millimeter für Millimeter. Und die Sensoren übertragen dann diese sauberen Daten auf einen Bildschirm.
Ja, und der Ingenieur sieht dann exakt, okay, bei dieser Krafteinwirkung bricht das Material.
Richtig. Ursache und Wirkung sind da perfekt quantifizierbar. Und wir Menschen lieben diese Berechenbarkeit halt, weil sie uns so eine Illusion von Kontrolle gibt.
Das stimmt. Aber in der antiken Literatur und ganz besonders im Buch Hiob, da wird uns diese schöne, beruhigende Messmaschine echt brutal aus den Händen gerissen.
Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Entdeckungsreise. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir schauen uns heute nämlich die 11. Sitzung von Dr. John Waltons Analyse zum Buch Hiob an.
Genau, und wir setzen wirklich exakt an dem Punkt ein, an dem diese vertrauten Gleichungen von Ursache und Wirkung einfach, ja, kollabieren.
Wir sind in der zweiten himmlischen Szene, Hiob Kapitel 2. Und um dich da kurz abzuholen, die erste Welle der Zerstörung ist ja bereits über Hiob hinweggerollt. Er hat buchstäblich alles verloren.
Ja, seine Schafe, Rinder, Kamele, Ochsen und eben auf extrem tragische Weise sogar all seine Kinder.
Die Tragfläche steht also, um im Bild zu bleiben, bereits unter maximaler Spannung. Und der Autor zwingt uns hier, einen Blick in den himmlischen Gerichtssaal zu werfen.
Wo quasi die Parameter für diesen ultimativen existenziellen Stresstest neu verhandelt werden.
Genau. Jahwe und der Herausforderer treten da erneut in einen Dialog. Und Gott verweist darauf, dass Hiob an seiner Integrität festhält, obwohl sein ganzes Leben in Trümmern liegt.
Mhm.
Und dann, und hier müssen wir echt mal stoppen, fällt in Vers 3 dieser Satz, der für jeden aufmerksamen Leser wie ein Schlag ins Gesicht wirkt.
Oh ja. Der Satz hat es in sich.
Jahwe sagt nämlich zum Herausforderer, du hast mich gegen ihn aufgewiegelt, ihn ohne Grund zu ruinieren. Also lass uns das mal aufdröseln.
Gerne.
Klingt das nicht, also beim ersten Hören, total fatal nach einem modernen CEO, der die katastrophalen Folgen seiner eigenen Firmenentscheidung einfach auf einen externen Berater abwälzt?
Das ist eine super Analogie, aber was hier so faszinierend ist, die linguistische Mechanik des hebräischen Textes beweist uns eigentlich das genaue Gegenteil von so einer Verantwortungslosigkeit.
Okay. Wie das?
Dr. Walton demontiert diese CEO-Analogie durch eine echt präzise Untersuchung von dem hebräischen Verb shoot. Das übersetzen wir meistens mit aufwiegeln oder anstiften.
Mhm. Okay.
Wir haben es hier mit der Hifil-Form zu tun und die trägt im Hebräischen oft eine kausative, also eine verursachende Bedeutung. Der Satzbau zeigt hier eine sehr, sehr bewusste Rollenverteilung.
Das heißt, es gibt klare Parteien in diesem Satz.
Exakt. Es gibt drei Parteien. Der Herausforderer ist das Subjekt. Er initiiert diesen Gedanken.
Ja.
Aber das direkte Objekt dieser Anstiftung ist Jahwe selbst.
Mhm.
Und Hiob, der ist lediglich das indirekte Objekt.
Okay, warte. Wenn ich das jetzt grammatikalisch durchdenke, heißt das doch, der Herausforderer stiftet nicht Hiob zu irgendwas an? Und er agiert auch nicht unabhängig, er stichtet Gott.
Ganz genau. Jahwe sagt eben nicht, du hast Hiob ruiniert, sondern er sagt, du hast mich dazu gebracht, es zu tun.
Wahnsinn. Das rückt Gott ja völlig ins Zentrum der Zerstörung. Hiob ist dann quasi nur der Kollateralschaden, der die Konsequenzen am eigenen Leib erfährt.
Richtig. Er ist das indirekte Objekt, das am Ende die Auswirkungen spürt.
Gibt es denn... Zeigt sich dieses spezifische grammatikalische Muster mit diesem Wort Zut noch an anderen Stellen in der hebräischen Bibel? Also, dass man das ein bisschen besser vergleichen kann?
Ja, Waltons Quellen verweisen da auf drei wirklich aufschlussreiche Parallelstellen, die exakt diese Dreiecksbeziehung aufbauen.
Welche sind das?
Zum Beispiel in 1. Samuel 26, Vers 19. Da konfrontiert David den König Saul mit den Worten, wenn Jahwe dich gegen mich aufgewiegelt hat.
Ah, okay. Hier ist Gott dann also das Subjekt, das anstiftet.
Genau. Saul ist das direkte Objekt, also der Angestiftete. Und David, der gejagt wird, ist das indirekte Objekt, das leidet.
Verstehe.
Ein ähnliches Bild gibt es in 2. Samuel 24,1. Da wiegelt der Zorn Jahwes den König David gegen Israel auf. Und in Jeremia 43,3 wirft man Baruch vor, er habe Jeremia gegen das Volk Israel aufgewiegelt.
Das ist echt ein faszinierendes Muster. Also die Handlung des Aufwiegelns an sich wird gar nicht zwingend als moralisch böse kategorisiert, wenn sogar Gott selbst als Subjekt auftreten kann.
Genau das. Aber was diese Stellen eben alle verbinden, für das indirekte Objekt, am Ende der Kette,
geht es katastrophal aus.
Absolut. Für Hiob bedeutet es den totalen Ruin. Und was diese Frage der Verantwortung angeht, Jahwe versteckt sich eben nicht hinter dem Herausforderer. Übernimmt er vor dem ganzen himmlischen Hofstaat die volle ungeteilte Verantwortung für das, was passiert ist.
Krass. Er gibt also zu, dass er beeinflusst wurde, aber er sagt klar, ich habe die Tat ausgeführt.
Das ist der theologische Kern. Das antike israelitische Denken bevorzugte ein Weltbild, in dem Gott die absolute Souveränität hat. Selbst wenn er für unverdientes Leid verantwortlich ist.
Lieber das als ein Weltbild, wo böse Mächte komplett unabhängig von Gott agieren können, oder?
Exakt. Und Jahwe autorisiert diese Zerstörung. Das macht die Situation für den Leser natürlich fast unerträglich.
Ja, weil Hiob da unten auf der Erde von diesem ganzen himmlischen Dialog ja absolut nichts ahnt. Er sieht nur die zerschmetternde Hand Gottes und hält sich für das Opfer.
Ohne die Rolle des Herausforderers auch nur zu erahnen, genau.
Und hier wird es wirklich interessant. Das führt uns direkt zum gravierendsten rhetorischen Element in diesem Vers. Wenn Jahwe die direkte Verantwortung übernimmt, stellt man sich als Leser logischerweise die Frage nach dem Warum.
Und die Antwort, die der Text liefert, ist eigentlich schockierend.
Ja, Gott sagt, die Zerstörung geschah ohne Grund. Im Hebräischen steht da das Wort Hinnam. Und wenn wir uns an unsere Analyse vom ersten Kapitel erinnern, da läuten doch sofort alle Alarmglocken.
Oh ja.
Warum?
Naja, in Hiob 1, Vers 9 hat der Herausforderer doch exakt dieses Wort verwendet. Als er Gott fragte, dient Hiob dir Hinnam, also ohne Grund? Ist das nicht ein gigantischer inhaltlicher Bogen, den der Autor da spannt?
Es ist eine brillante, wirklich meisterhafte literarische Symmetrie. Der Autor zwingt uns quasi dazu, die Bedeutungsschichten von Hinnam mal komplett zu dekonstruieren, weil das Wort je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen hat.
Ganz genau. In Hesekiel 6,10 wird es im Sinne von umsonst oder vergeblich genutzt. In 1. Samuel 25,31 steht es für eine unnötige Tat.
Okay.
Und in Jeremia 29,15 bedeutet es schlicht ohne Kompensation. Und das war ja exakt der Bedeutungshorizont, den der Herausforderer in Kapitel 1 gemeint hat.
Richtig. Er hat Hiob ja unterstellt, das sei alles nur ein knallhartes Tauschgeschäft.
Genau, so nach dem Motto, Hiob dient Gott nicht aus Hingabe, sondern weil er im Gegenzug mit Reichtum und Schutz kompensiert wird.
Er nannte ihn quasi einen frommen Opportunisten. Wenn die himmlische Bezahlung ausbleibt, dann bricht die Loyalität weg. Aber wenn Jahwe jetzt in Kapitel 2 sagt, er sei aufgewiegelt worden, Hiob ohne Grund zu ruinieren,
dann dreht Gott die Bedeutung des Wortes um 180 Grad.
Ja, weil Gott bezahlt Hiob ja nicht dafür, dass er leidet.
Richtig. Gott greift hier auf eine andere semantische Nuance von Hinnam zurück. Die finden wir zum Beispiel in 1. Könige 2,31. Da bedeutet es schlicht unverdiente Behandlung.
Aha.
Jahwe stellt vor der ganzen Versammlung klar, Hiobs Verhalten hat diesen Ruin in keiner Weise ausgelöst. Er ist absolut unschuldig.
Wahnsinn.
Das ist so der Moment, in dem das Buch Hiob, das theologische Fundament der damaligen Zeit und ganz ehrlich auch unserer heutigen Zeit, komplett in die Luft jagt.
Inwiefern?
Naja, wir alle tragen doch tief in uns dieses Vergeltungsdogma, diesen Wunsch nach Karma. Wir wollen glauben, dass gute Taten belohnt und schlechte bestraft werden, oder?
Ja, weil es die Welt vorhersehbar macht.
Exakt. Es ist unser Versuch, das Leben zu kontrollieren. Wenn ich mich richtig verhalte, bin ich sicher. Und Gott selbst sagt hier, nein. Manchmal ist das Leid völlig Hinnam, völlig unverdient. Das ist eine absolute Horrorvorstellung für den antiken Verstand. Es raubt dem Leser wirklich jeden illusionären Schutzschild. Die tröstende Erklärung, Hiob müsse wohl heimlich gesündigt haben, fällt komplett weg.
Die Prämisse der restlichen Geschichte ist damit zementiert. Er leidet grundlos.
Genau. Und da Hiob diesen ersten Test jetzt bestanden hat, also er hat materiell alles verloren, ohne sich von Gott abzuwenden, ändert der Herausforderer einfach die Spielregeln.
Wir wechseln jetzt von der mentalen auf die rein physische Ebene, richtig?
Ja. Die Demontage geht in die nächste Phase. Der Herausforderer bringt nämlich ein unfassbar zynisches Argument vor. Er sagt, externe Güter sind austauschbar. Solange der Mensch körperlich gesund ist, wird er alles opfern, um seine eigene Haut zu retten.
Das ist ja so, als würde man erst sein gesamtes Vermögen bei einem massiven Börsencrash verlieren. Und während man noch völlig unter Schock steht, wird man danach entführt und physisch gefoltert.
Eine grausame Eskalation.
Total. Die Leute sagen in Krisen ja immer so diese Plattitüden. Naja, wenigstens hast du deine Gesundheit. Und hier wird genau dieses letzte, allerintimste Sicherheitsnetz brutal weggerissen.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, operiert der Herausforderer hier mit einem extrem pessimistischen Menschenbild.
Inwiefern?
Er wettet quasi, jeder kann emotionalen Schmerz oder Verlust wegstecken, solange der Körper intakt bleibt. Pieté, also Frömmigkeit, ist für ihn nur ein Selbsterhaltungstrieb.
Okay.
Aber wenn der Schmerz in die eigenen Knochen kriecht, wenn die Existenz zur Qual wird, dann, so seine Logik, fällt die Maske. Dann verflucht der Mensch seinen Schöpfer.
Und das Erschütternde ist ja, Gott erteilt auch dafür die Erlaubnis. Die einzige Grenze ist Hiobs Leben. Er darf ihn foltern, aber nicht töten.
Richtig.
Woraufhin Hiob von der Fußsohle bis zum Scheitel mit bösartigen Geschwüren überzogen wird.
Und an diesem Punkt müssen wir unsere moderne Vorstellung von Krankheit echt mal über Bord werfen. Wenn wir Geschwüre lesen, denken wir an ein medizinisches Problem.
Ja, man geht ins Bett, nimmt Medizin und leidet isoliert vor sich hin.
Genau.
Aber in der antiken Welt ist diese körperliche Zerstörung doch unmittelbar mit dem sozialen Tod verbunden, oder?
Absolut. Das wird in unserer westlichen Rezeption oft dramatisch verharmlost. Dr. Walton weist sehr deutlich darauf hin, dass wir das nicht diagnostizieren können. Wir wissen nicht, ob es Lepra oder Pocken war.
Aber die Konsequenz war klar.
Ja, die soziokulturelle Konsequenz war verheerend. In einer Gesellschaft, die auf ritueller Reinheit basiert, bedeutet so eine entstellende Hautkrankheit die sofortige Verbannung.
Man warf ihn buchstäblich aus der Stadt raus. Und das führt zu einem Bild, das, glaube ich, fast jeder falsch im Kopf hat.
Du meinst den Aschehaufen?
Ja. Wir lesen, er kratzt sich mit einer Tonscherbe und setzt sich in die Asche. Da stellt man sich so eine würdevolle, tragische Figur vor, die neben den Resten von einem Kaminfeuer sitzt.
Oh ja, fast schon ein ästhetisches Gemälde aus der Renaissance. Aber die Quellen zeigen eine Realität, die einem wirklich den Magen umdreht.
Weil es eben nicht nur Asche ist.
Nein, dieser sogenannte Aschehaufen ist buchstäblich die städtische Müllhalde. Außerhalb der Stadtmauern, wo die Verstoßenen und die Straßenhunde vegetieren.
Wahnsinn.
Da liegt zerbrochene Keramik, verwesende Tierkadaver, Haushaltsabfälle und vor allem Dung. Also menschliche und tierische Fäkalien. In genau diesen Dreck setzt er sich.
Krass. Das ändert unsere gesamte Vorstellung von dieser Szene. Das Wort Asche wird also oft nur aus so einer Pietät herausgewählt.
Genau. Es verschleiert die absolute Abgründigkeit. Hiob sitzt im wortwörtlichen Kot der Gesellschaft, die ihn gerade verstoßen hat. Es ist die absolute Degradierung.
Besonders, wenn man bedenkt, wer er vorher war. Ein geachteter Mann, eine Elite, der am Stadttor Recht sprach. Und jetzt kratzt er sich mit einer schmutzigen Scherbe auf der Müllhalde.
Ein tieferer Fall ist kaum vorstellbar.
Also, was bedeutet das alles? Welches rhetorische Ziel verfolgt der Autor der Hiob-Erzählung damit, ihn so extrem zu erniedrigen? Das wirkt auf mich wie dieser ultimative Stresstest bei den Ingenieuren. Man biegt die Tragfläche, bis sie bricht, nur um den exakten Belastungspunkt zu finden.
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Und deine Analogie passt perfekt. Die rhetorische Strategie verlangt, dass dieser Test absolute Gültigkeit hat. Das Szenario muss wasserdicht sein.
Es darf keine Schlupflöcher geben.
Genau. Wenn Hiob auch nur den kleinsten sozialen Komfort hätte, könnte der Herausforderer später sagen, ja, er hat Gott nicht verflucht, aber nur, weil seine Frau ihn so lieb getröstet hat oder weil er im warmen Bett lag.
Ah, verstehe. Der Autor muss Hiob wirklich jede erdenkliche Möglichkeit geben, sich von Gott abzuwenden.
Exakt. Wenn sein einziges Motiv für Treue reine Profitgier war, dann wird diese maximale Eskalation auf der Müllhalde seine wahren Motive offenbaren. Schmerz zu tolerieren ist völlig anders als Verlust zu tolerieren.
Das leuchtet absolut ein. Und das bereitet natürlich auch perfekt die Bühne vor für das, was noch kommt, oder?
Ja. Dieses Vakuum der Isolation und Verzweiflung ist die perfekte Ausgangssituation für das Auftreten seiner Frau und später seiner drei Freunde. Die kommen ja zu ihm auf die Müllhalde, haben aber leider dieses traditionelle Vergeltungsdogma im Gepäck.
Was wir dann im nächsten Segment von Dr. Waltons Vorlesung aufdröseln werden. Das ist wirklich eine wahnsinnig dichte theologische Architektur, die wir heute durchschritten haben.
Absolut.
Wir sind von diesen linguistischen Analysen der Schuldzuschreibung, also Schutt, über die Bedeutung von Hinnam, diesem unverdienten Leid, bis hin zur brutalen Realität der antiken Müllhalde gereist.
Und ich finde, das betont noch einmal enorm den Wert kritischen Denkens beim Lesen. Wenn wir Begriffe wie Aufwiegeln oder Aschehaufen nur durch so eine romantische oder moderne Brille lesen, berauben wir den Text seiner Tiefe.
Man muss den Schmutz und die Grammatik ertragen, um die Mechanik zu begreifen, ja. Bevor wir uns heute verabschieden, möchte ich noch einen provokanten Gedanken mitgeben, der mich nicht losgelassen hat.
Schieß los.
Du hast ja erwähnt, dass diese Isolation auf der Müllhalde die Bühne für Hiobs Freunde bereitet. Das lässt mich über unsere heutige Gesellschaft nachdenken. Wir haben zwar heute keine Müllhalden mehr vor der Stadt, auf die wir Kranke verbannen, aber wenn wir heute jemanden sehen, der alles verloren hat, jemand, der durch chronische Krankheit, durch Sucht oder einfach Schicksalsschläge auf seiner persönlichen Müllhalde am Rand der Gesellschaft sitzt.
Ja, wie reagieren wir dann?
Genau. Reagieren wir mit Mitgefühl oder haben wir, genau wie der Herausforderer im Himmel, heimlich den Verdacht, dass diese Person diesen Schmerz irgendwie verdient haben muss und nicht ganz ohne Grund leidet? Ein unbequemer Gedanke zum Schluss. Denk mal drüber nach. Danke, dass du heute mit uns diese Textstrukturen analysiert hast. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dahin und stell weiterhin die unbequemen Fragen.